Als der König Ahasveros auf dem Thron seines Königreiches saß, der in der Burg Susan war, im dritten Jahr seiner Regierung, da machte er ein Gastmahl allen seinen Fürsten und Knechten, indem die Mächtigen von Persien und Medien, die Vornehmen und Fürsten der Landschaften vor ihm waren, als er den herrlichen Reichtum seines Königreiches und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage, sehen ließ. Und als diese Tage erfüllt waren, machte der König allem Volk, das sich in der Burg Susan befand, vom Größten bis zum Kleinsten, ein Gastmahl von 7 Tagen im Hofe des Gartens des königlichen Palastes. Weiße und purpurblaue baumwollene Vorhänge waren befestigt mit Schnüren von Byssus und Purpur an silbernen Ringen und weißen Marmorsäulen. Polster von Gold und Silber lagen auf einem Pflaster von grünem und weißem Marmor, und Perlmuttstein und schwarzer Marmor. Und man reichte das Getränk in goldenen Gefäßen, und die Gefäße waren voneinander verschieden. Und königlichen Wein gab es in Menge, nach der Freigebigkeit des Königs, und das Trinken geschah dem Befehle gemäß, ohne Zwang. Denn also hatte der König allen Obersten seines Volkes verordnet, dass sie tun sollten nach jedermanns Belieben. Nun, diese einleitenden Verse, die bilden einen ganz bemerkenswerten Rahmen zu diesem Buch, von dem wir wissen, wir haben es ja alle schon einmal oder mehrere Mal gelesen, von dem wir wissen, dass in diesem Buch der Name Gottes nie erwähnt wird. Gott bleibt vollständig verborgen. Gottes Reich, Gottes Thron kommt nie ins Blickfeld. Hingegen kommt dieser irdische König in dieser schier aufdringlichen Weise ins Blickfeld. Der produziert sich so breit und so lange, dass man ihn gar nicht übersehen kann. Und damit ist ja genau auch unsere Situation umrissen. Wir gehen ja durch diese Welt, und was diese Welt unseren Sinnen beständig präsentiert, und je länger, je mehr in unserer Zeit, das ist so berauschend. Das ist so betörend. Das ist so fesselnd. Das ist so spannend. Da wird Fußball gespielt. Oh! Da will man dabei sein. Und das sind alle Sinne und die ganze Seele und das Herz beschlagnahmt. Und genauso muss es doch den Juden gegangen sein, die damals in Susa lebten. Die sahen nur diese Pracht. Die sahen auch diese Freigebigkeit dieses Königs. Der hat eine offene Hand. 7 Tage lang durften alle kommen. Und so hatten sie keine Augen mehr für den wahren König. Keine Augen mehr dafür, dass ja dieser Mann nur auf dem Thron saß, weil ein anderer ihn auf den Thron erhoben hatte. Eigentlich sollte das Volk Gottes das wissen. Denn bevor dieser König Xerxes auf den Thron erhoben wurde, hatte das ein hebräischer Prophet angekündigt. Daniel Kapitel 11. Hatte dort sogar seinen ganzen Reichtum erwähnt. Genau diesen Reichtum, den wir hier vor unseren Augen ausgebreitet finden. Daniel Kapitel 11. Verse 1 und 2. Und auch ich stand im ersten Jahre Darius des Meders ihm bei als Helfer und Schutz, und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Das ist also der Bote Gottes, der zu Daniel redet. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch 3 Könige in Persien aufstehen, also nach Kores, dem Großkönig. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Das ist dieser Xerxes. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Das sind eben die Perserkriege, von denen wir heute Morgen ein, zwei Sätze hörten. Der Glaube erkennt und der Glaube anerkennt, dass alle irdische Pracht, auch aller irdischer Reichtum, auch alle Freigebigkeit, mit der die Reichen sich schmücken, beliebt machen und in Augen des Volkes groß machen können, alles kommt von Gott. Wer erhöht auf den Thron? Gott. Wer gibt dem Menschen all diese Gaben? Gott. Aber allein der Glaube sieht durch den Schein hindurch und erkennt das, was der Herr uns beten lehrte in Matthäus 6, Vers 13. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Das sieht nur der Glaube. Der Glaube erkennt, dass Gott in seiner Vorsehung Reiche aufkommen lässt, ihnen Gedeihen gibt, sie mächtig macht, ihnen Reichtum gibt. Der Glaube erkennt auch, dass jeder Wohltäter dieser Welt gar keine Wohltaten zu vergeben hätte, hätte Gott sie ihm nicht gegeben. So wie David in Psalm 17 sagt, Psalm 17, Vers 14, er redet hier von den Leuten dieses Zeitlaufs, ihr Teil ist in diesem Leben, ihren Bauch füllst du mit deinem Schatz, sie haben Söhne, die Fülle und ihren Überfluss lassen sie ihren Kindern. Nun, es war diese blendende Pracht, welche die Juden wirklich blendete. Blenden kommt ja von blind. Man kann ja im Deutschen Verben in dieser Weise bilden, Ableitungen bilden, blind sein, und blenden heißt blind machen. Und diese Pracht hatte die Juden blind gemacht für ihren Gott, für ihre wahre Berufung, für den, den sie als den Herrn der Welt bekannten mit ihrem Mund. Aber sie sahen ihn nicht mehr. Und darum blieben sie alle in Susa. Und freuten sich an dieser Pracht, an der sie teilhaben durften, an diesem Fest, wo sie mitfeiern durften, an all dieser Ausgelassenheit, dieser Fröhlichkeit. Sie waren natürlich auch sehr beeindruckt, nicht nur von dieser über ein halbes Jahr, 180 Tage lang, ausgebreiteten Pracht vor diesem Gepränge, sondern sie waren auch sehr beeindruckt von der Größe dieses Reiches, von der Macht dieses Reiches. Man denke, wie groß Israel war zur Zeit seiner größten Ausdehnung. Das war wirklich nur ein Tupfer auf der Karte, verglichen mit diesem riesigen Reich, das vom Indus reichte bis zum Nil. Und das Land Israel, ein so schmaler Streifen am Ostufer des Mittelmeeres, dass man ihn ja auf der Karte fast nicht sieht. Und jetzt sind die Juden hineinversetzt in ein riesiges Reich, und dieses riesige Reich ist auch in einer straffen Weise verwaltet, 127 Provinzen, und es ist einfach bekannt aus der Geschichtsschreibung, aus historischen Zeugnissen aus der Zeit des Perserreiches, dass die Perserkönige ein Kommunikationssystem eingerichtet hatten, eine berittene Post, wo also in ziemlich dichter Folge Stationen waren mit Pferden, und so ritten also diese Postboten, die ritten im Galopp, im gestreckten Galopp, ritten die zur nächsten Station, dort übernahm der Nächste die Botschaft und trug sie weiter. Und so innerhalb von kürzester Zeit war ein Befehl des Großkönigs in die letzten Winkel des Reiches getragen. Und das machte den Juden natürlich ungeheuer Eindruck. Diese Größe, diese Effektivität, diese Macht. Ja, und sie fühlten sich ganz wohl da. Sie hatten alle ihre Nische gefunden, ihren Platz gefunden. Und sie machten sogar Karriere. Und einer davon war Mordokai. Er stieg auf zu einem doch recht hohen Beamtenrang. Er saß im Tor des Königs. Das heißt nicht, dass er irgendeine Schildwache war am Tor, sondern im Tor sitzen heißt im Rat sitzen. Aber hier steht ein Wort im Vers 2, der Name dieser Stadt. In selbigen Tagen, als der König Ahasveros auf dem Thron seines Königreiches saß in der Burg Susan. Wir kennen Susan auch aus dem Buch Daniel. Und zwar aus Daniel Kapitel 8. Und wer von den damaligen Juden den Propheten Daniel las, ich bin ziemlich sicher, der blieb nicht in Susan. Ich bin ziemlich sicher, der blieb nicht dort, wo er war, sondern der setzte alles daran, die den Juden gewährte Freiheit, nach Jerusalem zurückzukehren, diese Freiheit zu nutzen und nach Jerusalem zurückzukehren. Ja, Daniel bekam in der Burg Susan ein Gesicht. Daniel Kapitel 8, Verse 1 und 2. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach demjenigen, welches mir im Anfang erschienen war, und ich sah im Gesicht, und es geschah, als ich sah, da war ich in der Burg Susan. Und ich sah im Gesicht, und ich war am Fluss Ulai. Er bekommt dieses Gesicht im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar, als das Perserreich noch gar nicht in dieser Größe und Macht bestand. Ja, es gab ein Mederreich, das war irgend so eine vorderorientalische Mittelmacht bestenfalls. Und dann gab es ein Perserreich, auch eine untergeordnete Mittelmacht. Aber es gab dieses medopersische Weltreich überhaupt nicht. Es konnte auch niemand wissen, dass es dieses je geben werde. Bevor dieses Reich überhaupt bestand in dieser Größe und Macht, zeigte Gott dem Propheten Daniel schon den Untergang dieses Reiches. Nämlich gerade in dieser Vision in Daniel Kapitel 8, ausgerechnet in der Burg Susan. Dort, wo nachher das Buch Esther handelt, dort, wo nachher die Perserkönige ihre Residenz hatten, sie wechselten ihre Residenzstätte, aber eine Zeit lang war es Susan. Und in Daniel Kapitel 8 wird uns im Gesicht beschrieben, wie das Perserreich groß wird. Aber wie es nachher zerschlagen wird. Ich erhob meine Augen und sah und sieh, ein Widder stand vor dem Fluss, der hatte zwei Hörner. Eben weil es ein Reich war, das zusammengesetzt war aus zwei Reichen, durch eine Personalunion der Meder und Perser auf einem Thron entstand das Medo-Persische Reich. Zwei Hörner, und die zwei Hörner waren hoch, und das eine war höher als das andere, weil eben die Perser dann stärker wurden als die Meder, und das höhere stieg zuletzt empor. Zuerst waren die Meder stärker gewesen, nachher wurden die Perser stärker. Und der Gründer des Medo-Persischen, eben dieses geeinten Reiches, war Kyros, der Perser. Und ich sah den Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen, und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Niemand rettete aus seiner Hand, und es handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Und während ich Dach gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, und er berührte die Erde nicht. will sagen, dass er mit einer unglaublichen Schnelligkeit vorstieß. Alexander von Mazedonien, Alexander der Große. Und er berührte die Erde nicht, und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen, und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, welche ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und er rannte ihn an im Grimme seiner Kraft, und ich sah ihn bei dem Widder anlangen, und er erbitterte sich gegen ihn, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner, und in dem Widder war keine Kraft, um vor ihm zu bestehen. Gott nimmt ihm die Kraft an seinem Tag und gibt einem anderen die Kraft. Das weiß der Heilige. Gott hat es seinen Heiligen geoffenbart. Was hat er den Heiligen geoffenbart? Was hat Gott uns geoffenbart, die wir durch diese Welt gehen, die so prächtig ist, so glitzernd, so bunt? Er hat uns geoffenbart und gesagt, 1. Korinther 7, Vers 31, die Gestalt dieser Welt vergeht. Punkt. 1. Johannes 2, Vers 18, die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Nun, daran dachten eben die Juden, die in Susa geblieben waren, nicht. Die wussten wohl, ja, dass eine Handvoll, einige 10.000 der Ihrigen aufgebrochen waren und diese lange Reise unter die Füße genommen hatten, Ochsenkarren werden sie genommen haben, vielleicht auch Kamele, auch marschiert. Diese lange Reise von Persien, das Zweistromland hinauf und nachher wieder von nördlicher Richtung hinunter, in einer halbkreisförmigen Bewegung, die lange Reise bis Jerusalem. Und sie konnten ja ahnen, wie es in Jerusalem aussah. Und sie werden in Gedanken sich ausgemalt haben, Jerusalem, diese kleine Stadt, ach, und sie liegt in Trümmern. Ach. Und Susa war so prächtig, so wohl organisiert, so schöne Gassen gepflastert. Und diese Prachtgebäude. Ja, und erst noch dieses Perserreich, das war ja so tolerant. Man durfte ja mit der Freigebigkeit und Großzügigkeit des Königs rechnen, und es war wirklich das Perserreich ein vergleichsweise tolerantes Reich. Die Perserkönige, die hatten als politische Maßnahme stets die Untertanen oder die verschleppten Völker, welche in jenen Reichen zurückblieben von den vorherigen Herren der Welt, zurückgesandt. Denn sie wussten, dass es nicht gut ist, nur widerspenstige Untertanen in einem Reich zu haben, die eigentlich gar nicht hier sein wollen, und dass man damit eigentlich schon den Keim der Rebellion im eigenen Haus hat. Also haben sie die durch die Babylonier und vorher Assyrer verschleppten Untertanenvölker der vorigen Herren nach Hause geschickt. Ihr könnt nach Hause gehen, wenn ihr wollt. Und ihr dürft auch glauben, was ihr wollt. Wollt ihr Marduk anbeten, tut's. Wir beten Ahura Mazda an. Und so wurde den Juden gewährt, kehrt zurück, wenn ihr wollt. Natürlich war das die Hand Gottes, die das so lenkte. Gott in seiner Vorsehung. Denn das musste ja geschehen, nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft, mussten die Juden zurückgesandt werden. Und das Mittel, das Gott verwendete, war, dass er einen König auf den Thron hob, der einfach so dachte, es sollen alle zurückkehren dürfen. Es ging von Gott aus. Gott lenkte das, aber das sahen die Juden dort nicht. Die sahen Gottes Hand nicht in seinen Werken, in seinen Wirken der Vorsehung. Sie sahen nur, was vor Augen war. Eben wie der Unglaube ist, kurzsichtig. Und es ging ihnen natürlich auch viel besser. Statt dieser Stadt in Trümmern, diese Pracht in Susa, und sie hatten es ja gut, sie konnten fröhlich sein, ausgelassen sein, feiern, Aber vergleichen wir das einmal mit der Freude derer, die gleichzeitig nach Jerusalem zurückgekehrt waren. Esra Kapitel 3, Vers 12. Esra 3, Verse 10 bis 12. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihrer Kleidung hinzutreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asas, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Natürlich, unsere Herzen sehen hier natürlich unendlich viel mehr, und ein gläubiges Herz, als in diesem Gepränge von Susa. Aber für ein natürliches Auge war das eine ziemlich kümmerliche Sache. Da standen sie inmitten von Trümmern, ein Trupp von Leuten, irgendwelche weißen Gewänder an, ein paar Posaunen. Was haben denn die? Die freuen sich wie die Kinder. Was haben denn die? Also für den Unglauben vollständig unbegreiflich, worüber hier die zurückgekehrten Juden sich freuten. Sie hoben einen Wechselgesang an mit Lob und Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Güte währt ewiglich über Israel. Und hier haben wir ein Volk, bei dem der Name Gottes nicht verborgen ist, eben im Gegensatz zum Buch Esther. Denn er ist gütig, denn seine Güte währt ewiglich über Israel, und das ganze Volk erhob ein großes Jubelgeschrei beim Lob des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt wurde. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Häuptern der Väter der Alten, welche das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als vor ihren Augen der Grund zu diesem Haus gelegt wurde. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen. Tiefe Empfindungen, Weinen und Jauchzen, Ergriffenheit. Es gibt eben zweierlei Freude. Es gibt geistliche Freude und es gibt sinnliche Freude. Es gibt Freude im Herrn und die ist beständig. Und dann gibt es eben diese sinnliche Freude, die währt nur so lange, als die Umstände dieser Freude förderlich sind. Genau so lange. Und wenn die Umstände nicht so sind, dann hört sie sofort auf. Und der Jubel und die Freude und diese Ausgelassenheit der Juden in Susa, die ist an einem bösen Tag ganz plötzlich erstickt. Und wendete sich in nacktes Entsetzen. Und dann muss vielen bewusst geworden sein, wie betrogen sie waren, als sie ihr Herz und ihr Lebensziel und ihren Anker in diese Dinge legten, die so unbeständig sind. Und auf einen König setzten, der so launisch war. Eigentlich hätten sie es ja wissen müssen. Wenn man nur dieses eine bedenkt, also es gibt ja kaum ein anmaßenderes und auch törichteres Gesetz als das Gesetz der Meder und Perser. Etwas, das sie beschlossen haben, darf nicht zurückgenommen werden. So was Törichtes und so was Anmaßendes. Denn so etwas kann nur Gott etwas beschließen, das er nie zurücknehmen muss. Und in der Tat nimmt Gott nie etwas zurück. Muss auch nie. Gott kann sich nicht irren. Und eigentlich hätten allen Juden die Ohren gellen müssen, als sie zum ersten Mal sowas vernahmen, sowas von menschlicher, heidnischer Anmaßung. Und sie werden das vielfach erlebt haben, dass törichte Gebote erlassen wurden und irgendwelche Leute hatten die Folgen zu tragen, ganz einfach, weil man dieses törichte Gebot nicht zurücknehmen durfte. Ein Daniel hatte das ja an seinem Leib erfahren müssen. Und in diesem Buch wird es ja dann auch vorkommen. Ja, sie hatten ihr Herz und ihr Glück an einen Thron gebunden, der schien so fest und der war so prächtig. Und doch stand ja der, wie sie eigentlich auch hätten wissen müssen, auf tönernen Füßen. Eines Tages werden ja alle Reiche der Welt vergehen. Sie wussten es ja. Ein launischer König, und wie launisch er ist, das zeigt sich jetzt im nächsten Abschnitt dieses Kapitels. Nachdem die Größe und die Pracht dieses Königs beschrieben worden ist, die Sünde Vastis, Verse 9 bis 12. Auch die Königin Vasti macht ein Gastmahl für die Frauen im königlichen Haus des Königs Ahasveros am siebten Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehuman, Bista, Harmona, Bigta und Abagta, Setar und Karkas, den sieben Kämmerern, welche vor dem König Ahasveros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war schön von Ansehen. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs zu kommen, welches ihr durch die Kämmerer überbracht wurde, da erzürnte der König sehr und sein Zorn entbrannte in ihm. Nun, die Forderung des Königs war natürlich eine bloße Laune. Eine bloße Laune, hat getrunken, war bei guter Laune. Und jetzt wollte er einfach seine schöne Frau da, dieser versammelten, angeheiterten oder vielleicht betrunkenen Männerrunde vorführen. War natürlich eine bloße Laune dieses Königs, aber er ist der König. Er kann das. Er darf das. Und das Ganze endet ja damit, dass nachher Vasti verstoßen wird. Eine so herzlose Sache. Der Fürst dieser Welt ist völlig herzlos. Die Mächtigen dieser Welt, die sind herzlos. Wie betrogen sind wir, wenn wir unsere Herzen an die Großen, ja, überhaupt an diese Welt hängen. Aber jetzt müssen wir dieses Geschehen von einer anderen Seite ansehen. Einmal von der Seite der Vorsehung Gottes her. Dieses Buch endet ja damit, dass Mordokai erhöht wird und zum Wohl seines Volkes, seiner Brüder, der Juden redet. Das ist das, was Gott mit seinem Volk vorhat. Er will einen aus ihrem Volk erhöhen und mit ihm sein Volk segnen. Nun, wir können ja nicht anders, als hier ein Bild sehen auf die Erhöhung des einen aus Juda, nämlich Jesu, zum Herrn und Herrscher und König und mit ihm sein Volk. Das ist Gottes Vorsatz. Und hier sehen wir, wie Gott in der Vorsehung beginnt, all das vorzubereiten, was geschehen muss, damit das Volk am Ende, damit Mordokai und das Volk am Ende erhöht werden. Und dazu gehört die Absetzung der Königin Vasti. Denn es muss jemand anders Königin werden, muss. Für eine spätere Stunde muss eine Jüdin Königin sein. Nun, all das sehen wir natürlich nicht. Das Ding geschieht. Gott handelt auf ein Ziel zu. Wir kennen das Ziel nicht. Darum ist es sehr töricht, wenn wir vom gegenwärtigen Ergehen her beurteilen wollen, ob das, was da geschehen sei, ob das jetzt förderlich oder nicht förderlich, gut oder schlecht sei. Erst das Ende macht uns deutlich, wie Gott in der Vorsehung gewirkt hat und auf welches Ziel hin er gewirkt hat. Und so sehen wir hier, wie zwei Dinge aufeinanderprallen. Und wir werden das noch wiederholt sehen und wir wollen uns einige Beispiele in diesen Tagen dafür auch ansehen aus der Bibel. Einerseits haben wir hier die bloße launischen, sagen wir Ehemannes, eines launischen Königs, ist betrunken oder mindestens angetrunken und er befiehlt einfach etwas. Und dann haben wir hier den Stolz und damit verbunden auch die Weigerung, den Ungehorsam einer Frau, dieser Königin. Sie verstößt gegen ein Gesetz. Sie tut einfach etwas Verbotenes. Also wir sehen, wie beide, sowohl der König als auch der König, als auch die Königin, Schlechtes, Übles, Verwerfliches tun. Und doch sind das Dinge, die Gott lenkt und verfügt. Diese Dinge müssen geschehen, damit eben Esther auf den Thron kommt, denn Esther muss auf dem Thron sein, für einen Tag, den Gott sehen kommt, den die Juden noch nicht sehen, den niemand sieht. Und so verwendet Gott auch Böses, das Menschen tun, um damit seine Absichten voranzutreiben. In der Bibel finden sich sehr viele Beispiele dafür, wie Gott auch das Böse, böse Anschläge, böse Worte, böse Gedanken verwendet, um seine Absichten voranzutreiben, so dass der und das Böse Gottes Zielen dienen müssen. Schlagen wir eine Stelle auf aus dem Buch der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 1. Nun, wir sind alle sicher davon überzeugt, dass die Bibel nicht zufällig diesen Umfang hat, den die Bibel hat. Und dass das Buch der Offenbarung zufällig auch zu einem Buch der Bibel wurde. Sondern wir sind alle davon überzeugt, dass die Bibel die Gestalt hat, den Umfang hat und so zusammengesetzt ist, aus den Büchern zusammengesetzt ist, wie Gott es verfügt hat. Also das Buch der Offenbarung musste geschrieben werden. Aber wenn wir jetzt bedenken, was das Mittel war, das Gott verwendete, damit dieses Buch geschrieben werden konnte, Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesu, war auf der Insel genannt Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Es war der böse, der verderbliche Befehl eines gottlosen Kaisers, der dazu führte, dass Johannes dort war, wo er sein musste und in der Verfassung war, in der er sein musste, um die Offenbarung zu empfangen und niederzuschreiben. Oder ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ja, viele Beispiele. Josef wurde hier genannt. Ja, nehmen wir das Beispiel Josef. Wir lesen die Geschichte Josefs, 1. Mose 37. Und was tritt uns da vor Augen in dieser Geschichte? 1. Mose 37. Josefs Träume und er erzählt seine Träume. Nun, es ist ja wahr, was er träumt, und das geht in Erfüllung. Aber vielleicht war es nicht sehr klug, dass er diese Träume gleich erzählte. Es war wahrscheinlich eher töricht, dass er sie erzählte. Also wir können sagen, hier haben wir Torheit bei Josef. Und dann bei den Brüdern Bosheit. Nichts als Bosheit. Neid, Ressentiment, sogar Mordlust, die wollen ihn glatt umbringen. Und in herzloser Weise wird er zuerst in diese Grube geworfen und man denke sich, wie ihm zumute war, dem Josef. Und die Brüder haben das gesehen. Seine Angst, seine Seelennot, sein Fliehen haben ihn in die Grube geworfen und setzen sich nieder, haben gegessen und getrunken und dann verkaufen sie ihn nach Ägypten. Wir lesen diese Geschichte und wir sehen nur bestenfalls Torheit und Bosheit der Menschen und sonst nichts. Dieses Geschehen wird ungefähr 500 Jahre, nein mehr, 600-700 Jahre später kommentiert. Und zwar nicht durch irgendeinen Bibelausleger, sondern durch einen inspirierten Bibelkommentar, nämlich Psalm 105. Im Psalm 105 wird dieses Geschehen kommentiert. Und da steht nun Folgendes. Psalm 105. Ich lese von Vers 12 an. Als sie ein zählbares Häuflein waren, gar wenig und Fremdlinge darin, also im Land Kanaan, und als sie wanderten von Nation zu Nation, von einem Reich zu einem anderen Volk, und er ließ keinen Menschen zu, sie zu bedrücken, und ihretwegen strafte er Könige, tastet meine Gesalbte nicht an, meinen Propheten tut nichts Übles. Er rief eine Hungersnot über das Land herbei, jede Stütze des Brotes zerbrach er. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Ja, wer ist er? Gott. Gott sandte Josef. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde zum Knecht verkauft. Man presste seine Füße in den Stock. Er kam in das Eisen bis zur Zeit, dass ein Wort eintraf. Ja, dann kam Josef ins Gefängnis. Was brachte Josef ins Gefängnis? Die Niedertracht eines bösen Weibes. Ein böses Weib. Also arglistiger und niederträchtiger kann man ja fast nicht sein, was diese Frau war. Die ausgerechnet die Weigerung des Josef, ihr und, also ihr Schande anzutun und ihrem Mann und damit auch seinem Meister Unrecht anzutun, hat sie als Anlass genommen, ihm das Übelste zu unterstellen, das ist ganz übel. Und das bringt ihn ins Gefängnis. Er muss aber im Gefängnis sein, denn er muss von zwei Beamten des Pharao ihre Träume deuten. Und nachher geschieht noch eine Sünde. Diesmal zwar nicht aus Bosheit, aber einfach aus Unterlassung und Gleichgültigkeit und das ist eine Form der Selbstliebe. Man vergisst dann im eigenen Wohlergehen, wie schlecht es dem anderen geht. Der Schenke des Pharao, von dem Josef das Versprechen abgenommen hatte, du leg doch bei mir ein Wort, für mich ein Wort ein beim Pharao. Ich bin hier als Knecht verkauft worden nach Ägypten und er wäre doch zu gern wieder nach Hause gekehrt. 2 Jahre lang wird er vergessen. Aber auch das musste sein. Warum musste das sein? Weil 2 Jahre später hatte Pharao seinen Traum und dann musste Josef zur Stelle sein. Wäre er nicht vergessen worden, wäre er zurückgekehrt zu seinen Brüdern. Er musste aber da sein, zur Stelle sein, er musste dem Pharao die Träume deuten, um auf diesem Weg zum zweiten Mann in Ägypten erhöht werden.
Also wir sehen, wie Gott seine Absichten verwirklicht und er verwendet dabei Torheit, Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, Arglist, Bosheit der Menschen. Und das Wunder an der Sache ist, dass Gott selbst nie Böses tut. Nie. Von ihm geht nie Böses aus. Er gibt niemandem einen bösen Gedanken ein. Ja, das gehört zu diesen Wundern der göttlichen Regierung und Vorsehung, wo wir einfach merken, jetzt müssen wir aufhören, hier philosophieren zu wollen. Wir fallen nieder und beten an, wie Gott das kann. Wie Gott das kann. Und so haben wir dieses erste Beispiel im Buch Esther dafür, wie auch durch sündige Handlungen, Worte, Taten Gottes Absichten vorangetrieben werden. Ja, Josef sagt ja das den Brüdern ausdrücklich, dort wo er sich ihnen zu erkennen gibt und nachher am Schluss, nach dem Tode Jakobs noch einmal, lass uns diese Stelle lesen, es müsste Kapitel 44, 45 sein, ja. 1. Mose 45. Vers 5. Und nun betrübt euch nicht und es entbrenne nicht in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Er hat, ja, Josef selbst es verstanden und begriffen. Gott war es, der mich sandte. Und darum ist er den Brüdern ja auch nicht böse. Und darum sinnt er auch nicht darauf, sich an den Brüdern zu rächen. Weil er sieht, es war Gottes Hand. Natürlich war das Schuld seitens der Brüder. Und sie mussten ihre Schuld ja auch einsehen. Und sie mussten auch zur Buße kommen und bekennen. Aber es war doch Gottes Hand, die Josef auf diesem Weg nach Ägypten sandte. Nun, vielleicht finden wir eine Erklärung dafür, hilft uns ein wenig zu verstehen, wie es denn kommt, dass Gott solche Mittel verwendet. Und jetzt sage ich es einmal krass, es stehen Gott keine anderen zur Verfügung. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, aber lass mich jetzt das erklären. Wenn du einen Gaul hast, der blind ist und der erst noch auf einem Bein lahm ist, dann musst du sehen, wie du mit einem blinden Gaul, der auf einem Bein lahm ist, reiten kannst. Und dann musst du irgendwie manövrieren, dass du mit diesem Gaul ans Ziel kommst. Und Gott muss mit einer Menschheit, die verkehrt und verdreht und sündig ist, an sein Ziel kommen. Das ist der Grund. Ja, und dass Gott das überhaupt will und dass Gott das überhaupt tut. Ich weiß nicht, ob wir das je begreifen können. Das ist Gottes Gnade. Das ist seine Gnade. Dass er aus Bösen Gutes werden lässt. Und wir werden wohl die Ewigkeiten, ja, damit verbringen, dieses Wunder zu sehen, zu bewundern und diesen Gott darob anzubeten. Dass er so ist und so gehandelt hat. Und uns nicht verstoßen hat. Eine ganze Menschheit vernichtet hat. Also so sehen wir die Entlassung, die Sünde Vastis und die Entlassung Vastis, das ist Gottes Wirken, Gottes Handeln in der Vorsehung auf dieses spätere Ziel hin. Wann habe ich angefangen? Noch eine Viertelstunde. Gut. Dann die Strafe Vastis. Von Vers 13 an, das ist der dritte Teil dieses Kapitels, von Vers 13 an. Und der König sprach zu den Weisen, welche sich auf die Zeiten verstanden, denn also wurden die Angelegenheiten des Königs vor allen Gesetz- und Rechtskundigen behandelt, und die Nächsten bei ihm waren Karschna, Sheta, Admata, Tarsis, Meres, Marsna, Memukan, die sieben Fürsten von Persien und Medien, welche das Angesicht des Königs sahen, die den ersten Sitz im Königreich hatten. Was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu tun dafür, dass sie das Wort des Königs Ahasveros durch die Kämmerer nicht befolgt hat? Da sprach Memukan vor dem König und den Fürsten: Nicht an dem König allein hat sich die Königin Vasti vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Landschaften des Königs Ahasveros wohnen. Denn das Verhalten der Königin wird zu allen Frauen auskommen, so dass ihre Männer verächtlich sein werden in ihren Augen, indem sie sagen werden: Der König Ahasveros befahl, die Königin Vasti vor ihn zu bringen, aber sie kam nicht. Und an diesem Tag schon werden die Fürstinnen von Persien und Medien, welche das Verhalten der Königin erfahren haben, davon reden zu allen Fürsten des Königs, und es wird Verachtung und Zorn genug geben. Wenn es dem König gut dünkt, so gehe ein königliches Wort von ihm aus und werde geschrieben in die Gesetze der Perser und Meder, dass es nicht vergehe. Nämlich, dass Vasti nicht mehr vor den König Ahasveros komme und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gebe, die besser ist als sie, und wird man den Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich hören, denn es ist groß, so werden alle Frauen ihren Männern Ehre geben, vom Größten bis zum Kleinsten. Und das Wort gefiel dem König und den Fürsten, und der König tat nach dem Worte Memukans. Und er sandte Briefe in alle Landschaften des Königs, in jede Landschaft nach ihrer Schrift und an jedes Volk nach seiner Sprache, dass jeder Mann Herr in seinem Hause sein und nach der Sprache seines Volkes reden solle. Nun, in dieser Beschreibung der Bestrafung Vastis sehen wir ein anderes wichtiges Prinzip in Gottes Vorsehung, wie Gott in einer Welt, wo das Böse ist, ich sage es jetzt einmal so, zurechtkommt. Wir haben vorhin gesehen, dass Gott es versteht, Böses so zu verwenden, dass es seine Absichten vorantreiben muss. Hier sehen wir, dass Gott das Böse eindämmen muss. Und Gott sorgt in seiner Vorsehung dafür, dass Böses sich nicht ungehemmt ausbreiten darf. Das ist das Schlimmste, was einer Gemeinschaft passieren kann, wenn die Gesetze nicht mehr gelten. Schlechte Gesetze, despotische Gesetze sind noch besser, immer noch besser als gar keine Gesetze. Es ist ein ganz törichtes Denken, wenn man meint, das müsse eine glückliche Gesellschaft sein, in der es keine Verordnungen, Strafverordnungen mehr gibt. Das sind so die kindischen Vorstellungen auch von Menschen über Gott. Gott dürfe doch nicht strafen. Strafen, Gott. Das sind ganz kindische Vorstellungen. Und hier wird uns deutlich, dass Strafe ist das Mittel, das Gott in der Vorsehung verwendet, um uns davor zu schützen, dass das Böse sich nicht ungehemmt ausbreitet und das Böse nachher alle Ordnung verschlingt und nachher das Böse ungehemmt herrscht. Das wäre die Hölle. Und so wird hier eine Maßnahme ergriffen, welche dafür sorgt, dass die Sünde, was dies nicht Schule macht. Sie war ja nicht irgendjemand, sie war ja nicht einfach so die Frau des Chefkochs oder die Frau des Kammerdieners, sondern sie war die Frau des Königs. Und natürlich waren alle Augen auf sie gerichtet. Und weil sie ein Beispiel war und auch ein Beispiel abgab durch all ihr Reden und Handeln, hätte natürlich auch ihre Sünde ein Beispiel abgegeben für alle Frauen, es auch so zu tun. Und darum muss durch eine geeignete Strafe das Böse gehemmt werden. Und darum hat Gott eben Obrigkeiten eingesetzt und Römer 13 sagt, Gott hat der Obrigkeit das Schwert in die Hand gegeben. Also Justiz und Polizei und Militärgewalt. Gott hat das dem Menschen zum Wohl der Obrigkeit in die Hand gegeben. Römer 13, Vers 4. Die Obrigkeit ist Gottes Dienerin dir zum Guten, wenn du aber das Böse übst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Und ich will mit einem Beispiel aus dem Alten Testament schließen, ein Beispiel, das uns sehr schön zeigt, wie das Böse sich ausbreitet und wie das Böse immer größer wird, wenn Böses, wenn Sünde, wenn Gesetzesbruch nicht gestraft wird. Nun, wir haben eben diese humanistischen Vorstellungen, dass Strafe immer etwas Negatives sei und dass auch eine Erziehung, die aufgebaut ist auf Belohnung und auf Strafe, das sei etwas Menschenunwürdiges. Es ist umgekehrt. Weil wir Menschen sind und weil der Mensch ein verantwortliches Wesen ist, ist es des Menschen unwürdig, wenn man ihn nicht straft. Dann behandelt man ihn nämlich nicht als einen Menschen, sondern als ein Tier. Weil wir Menschen sind, müssen wir erzogen werden, durch Lehre, Unterweisung, Belohnung, Androhung von Strafe, Verhängen von Strafe. Und darum bestand Gott darauf, dass Kinder lernen, ihren Eltern zu gehorchen. Eines der 10 Gebote, dass Kinder ihre Eltern ehren müssen. Das sind die ersten Autoritäten, mit denen oder mit der Mensch in dieser Welt in Berührung kommt. Die allererste Autorität, seine Eltern. Und er muss es lernen, Autoritäten zu achten. Er muss es lernen. Und Gott besteht darauf, dass in seinem Volk Eltern ihren Kindern Gehorsam beibringen. Gott besteht einfach darauf. Durch Lehre, durch Belohnung und durch Strafe. Und jetzt ein Beispiel dafür, das uns zeigt, wie Böses sich ausbreitet und die schlimmsten Folgen hat, wenn es nicht bestraft wird. Das Haus Davids. Das Haus Davids gibt uns hier das Beispiel ab. Ja, das Haus dieses Mannes, der uns ja von den alttestamentlichen Knechten Gottes vielleicht der Liebste ist oder gehört sicher zu denen, die wir irgendwie am meisten als Vorbild sehen, aber hier sehen wir, wie im Haus Davids nicht Zucht geübt wurde, Strafe nicht verhängt wurde. 2. Samuel 13. 2. Samuel 13, die Sünde Amnons mit Tamar. Die Sünde Amnons mit Tamar, und dann heißt es, im Vers 21, 2. Samuel 13, 21, und der König David hörte alle diese Dinge und er wurde sehr zornig. Punkt, fertig. Hat sich aufgeregt, dann fertig. Er hat Amnon nicht gestraft. Er hat das Böse einfach, naja, sich selbst überlassen. Wirklich sich selbst überlassen. Und Gott ließ jetzt das Böse wirken. Denn der Bruder Amnons war Absalom. Also Bruder in dem Sinn nicht nur der gleiche Vater, sondern auch die gleiche Mutter. Absalom. Und Absalom schwor sich, dann werde ich halt diese Untat sühnen. Werde ich tun. Und er ermordet Amnon. So hat also das Böse Amnons, das nicht gestraft wurde, ein größeres Böses nach sich gezogen. Was tut nachher David mit Absalom? Absalom flieht. Er setzt sich einfach mal zunächst ab und wartet ein bisschen. Dieser Absalom war ja wirklich ein sehr intelligenter Mensch und er kannte seinen Vater gut und er wusste, wo David seine schwache Stelle hatte. Und er wusste, David wird mich, nach einer gewissen Zeit, wird er sich einfach wieder nach mir sehnen und dann werde ich zurückkehren können. Und Absalom kehrt wirklich zurück, kann seinen Willen durchsetzen, wird nie gestraft für diesen Mord. David, König David, küsst Absalom. Kapitel 14, Vers 33, nachdem Absalom zurückgekehrt ist aus der Verbannung. Lesen wir diesen Vers 33 in Kapitel 14. Da begab sich Joab zu dem König und berichtete es ihm, und er rief Absalom, und er kam zu dem König und warf sich auf sein Antlitz zur Erde nieder vor dem König, und der König küsste Absalom. Und dann Vers Kapitel 15, der nächste Vers, beachtet, was gleich im nächsten Vers steht. Und es geschah hernach, da schaffte sich Absalom Wagen und Rosse an. Jetzt wird der Mann groß. Und jetzt will er König werden. Und die Sache, diese Sache, die damit beginnt, dass eine Sünde nicht bestraft wurde, endet damit, dass Absalom seinen Vater vom Thron stößt. Und er hätte ihn umgebracht. Genau das geschehe, würde Böses nicht gestraft. Wenn Gott Böses nicht richten würde, und das sind wieder diese kindischen Vorstellungen von Menschen, die sagen, Gott ist ein Gott der Liebe. Er straft nicht. Abgesehen davon, dass Liebe ohne Heiligkeit, dieses Wort ist eine leere Floskel. Nein, Gott ist heilig, Gott ist gerecht und Gott straft Sünde. Gott hasst Sünde, Gott straft Sünde. Strafte Gott Sünde nicht, dann würde am Ende das Böse Gott vom Thron stoßen. Würde genau das tun, was Absalom tat. Gottes Regiment würde einstürzen und dann würde das Böse herrschen. Wollen wir das? Wollen wir, dass das Böse ungehemmt herrscht und alles quält und niederdrückt? Das kann niemand wollen. Und darum danken wir Gott dafür, dass er das Böse straft. Und darum danken wir dafür, dass er uns lehrt, auch in der Erziehung lehrt, Böse zu züchtigen. Und darum danken wir ihm dafür, dass er in seiner Güte und in seiner Vorsehung dafür sorgt, dass in den meisten Gesellschaften und Staaten der Erde Gesetz ist und dass dem Gesetz Nachachtung verschafft wird durch ein System der Strafe. Auch wenn das nicht immer gerecht gehandhabt wird, ist es immer noch ein Segen. Verglichen mit Anarchie. Das also ist das Zweite, was wir sehen, wie Gott in seiner Vorsehung mit Bösem umgeht. Schlagen wir jetzt noch einmal auf den Psalm 76. Den haben wir heute früh schon gelesen. Psalm 76, Vers 10 oder Vers 11. Psalm 76, Vers 10 oder Vers 11 nach anderer Verszählung. Der Grimm des Menschen wird dich preisen. Also das besagt, dass auch das Böse, das Menschen tun, es muss Gottes Absichten dienen. Und dann, mit dem Rest des Grimmes wirst du dich gürten. Man kann das anders übersetzen. Nämlich so übersetzen, den Rest des Grimmes wirst du gürten. Das heißt, du wirst den Rest des Bösen eindämmen. Und genau diese beiden Dinge sehen wir in Esther Kapitel 1. Dass Böses Gottes Absichten fördern muss und dass Gott Böses eindämmt. Er sitzt auf dem Thron, er regiert, er führt sein Volk, Er führt diese Welt seinem Ziel zu, er führt die Schöpfung ihrem Ziel zu, er führt sein Volk der Vollendung zu. Und am Ende wird er mit den Bösen auf immer abrechnen an seinem Tag.